S マガジン。
Verstehst du, die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht. Aber mir, bitte mal.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist ABS Magazin und zwar das erste eigentlich im neuen Jahr, da wir am 1.1. ja, senden sollten, hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Das ist alles für uns dann gar kein Problem. Es ist die erste Sendung sozusagen, ganz offiziell hier die ABS-Sendung und zwar einmal mit Nils
und Dada.
Genau.
Hallo, ja. Ihr Lieben da
Hallo.
Draußen.
Hallo, wir wünschen euch erstmal einen guten Einstieg ins neue Jahr. Viel Gesundheit, Glück, ja. Bleibt dabei und bleibt auf jeden Fall gesund.
Ja, das ist das Wichtigste. Gesund und glücklich und zufrieden, wenn es geht. Und vielleicht verliebt bleiben und genau. Solche Dinge.
Ja, seid nett zueinander.
Ja, genau. Wie hast du denn den Einstieg ins neue Jahr geschafft, Dada? Gut?
Also ich muss gestehen, es war sehr, sehr wild bei mir.
Sehr wild. Wow.
Es gab Raclette, es gab auf jeden Fall viel Geböller, natürlich nicht von mir, aber ich war...
Die Nachbarschaft drumherum.
Genau, es war wirklich so eine Art Bürgerkriegszustände. Ich habe ein bisschen Angst bekommen und am Ende, als wir dann irgendwie auf dem Friedberger Platz standen mit einigen Freunden, es war ein bisschen ängstlich. Deshalb haben wir dann angefangen zu schreien und haben dann am Ende am Friedberger Platz so richtige Schreikreise gemacht und das fanden wir richtig gut.
Schreikreise gegens Böllern.
Genau.
Ja, ich meine, man darf ja Krach machen. Eben. Einmal im Jahr, ne? Eben. Ob man das nur mit Böllern macht oder mit der eigenen Stimme. Klasse. Ja, bei mir lief das eher unspektakulär. Ich hatte die Ehre, am 31. Dezember arbeiten zu dürfen und gleich am 1. Januar, damit ich nicht aus der Übung komme. Also von daher war Silvester für mich dieses Jahr recht unspektakulär, aber ich bin froh, dass ich das überstanden habe und jetzt ein paar Tage frei Urlaub habe.
Ja, du siehst auch richtig erholt aus, das kann ich nur sagen.
Ja,
also sehr gut.
Ich war auch heute Morgen extra mir die Haare ondulieren und extra wegen
dir. Ja, und Rasur hast du dir auch.
Ja, neues Make-up aufgelegt und so.
Ja, so sieht's bei uns hier bei ABS Magazin aus. Und zwar gibt es natürlich ganz aktuelle Themen heute. Wir werden gleich einen Anruf auch bekommen. Und zwar geht es um ein aktuelles Thema, das gestern in Dessau war. Und zwar ging es um den neunten Todestag von Uri Jalloh. Und da gab es natürlich auch bundesweit einige Demonstrationen, unter anderem auch in Dessau. Und das neue Thema, was wir jetzt gerade, bevor wir zu Uri Jalloh kommen, geht es natürlich auch um einen anderen Gefangenen, und zwar Mumia Abu Jamal. Der ist jetzt seit 32 Jahren in Haft und stand auch kurz vor der Todesstrafe, aber die wurde durch große Proteste natürlich auch international, weltweit protestiert. Und so hat sich das Ganze für ihn positiverweise umgewandelt. Aber die Aktionen laufen weiter, denn der Mann ist immer noch in Haft. Und wir werden gleich eine Dame haben am Telefon, die uns anrufen wird und einige Berichte über die Neuigkeiten von Uri Jalloh berichten. Wir haben jetzt jemanden am Telefon. Ist das so? Ja?
Noch nicht?
Noch nicht ganz. Dann würde ich
vorschlagen. Jetzt hat es aufgehört zu klingeln.
Na, das ist ja mal wieder ein Ding. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier unsere Telefone haben. Ja,
so. Gut. Wir hoffen, dass sie gleich nochmal anruft. Wir haben jetzt zu lange geschwätzt.
Genau.
Wir müssen das aber dann gleich machen.
Vielleicht nochmal für euch. Also der junge Mann, der ist sozusagen als Asylbewerber in Deutschland gewesen, hat in Dessau gelebt und wurde verhaftet.
Du redest jetzt von Uri Jalloh.
Genau, ich rede jetzt von Uri Jalloh, aber wir müssen dürfen es nicht vermischen.
Nein,
weil
das würde ich auch jetzt nicht vorschlagen.
Stimmt.
Irgendwie blinkt jetzt hier das Telefon. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber guck, okay, da ist nichts drauf. Also, dann hoffen wir darauf, dass unser Interviewgast sich gleich nochmal meldet. Mhm. Wollen wir vielleicht nochmal eine kurze Musik machen dazwischen?
Nee, würde ich nicht vorschlagen.
Nee.
Also ich meine, Freiheit für Mumia Abu Jamal läuft ja eigentlich seit einigen Jahrzehnten, wie schon gesagt, bundesweit. Der Mann ist jetzt seit 31 Jahren in Haft. Und nächste Woche wird es in Berlin jemanden geben, und zwar seinen ältesten Sohn, der unterwegs ist und der über den Film, der jetzt neu rausgekommen ist, und zwar Fragen und Antwort geben. Jetzt gucken wir mal, ob jemand dran ist.
Wir nehmen mal die Telefon.
Mhm.
Eins.
Okay. Ja.
Dann müssen wir hier öffnen und die Konferenzschaltung drücken, dass wir hier auch konferieren können.
Hallo? Ist da jemand an der Leitung? Hier ist ABS-Magazin. Hallo, schönen guten Tag, Schön, dass das jetzt geklappt hat.
Ja, sorry, ich habe gerade etwas Panik geschoben, weil es nicht funktioniert. Schön, dass ich jetzt da bin.
Ja, es hat gerade eben deswegen nicht funktioniert, weil wir das Klingelzeichen nicht richtig gesehen haben hier und zu spät reagiert haben. Danke, dass du nochmal angerufen hast.
Ja, jederzeit. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, natürlich haben wir dich ins Studio eingeladen, aber das hat alles, manchmal funktioniert das nicht. Ich freue mich sehr, dass du jetzt angerufen hast. Gab's vielleicht erstmal was zu dir persönlich. Du gehörst hier zu dem Freiheit für Mumia Abu Jamal Initiative hier in Frankfurt. Stimmt das? Und was ist so deine Aufgabe?
Meine Aufgabe ist eigentlich alles, was so anfällt. Also jeder kümmert sich so um alles so ein bisschen, je nach seinem eigenen Terminkalender und nach dem, was einem Spaß macht und wo man Kompetenzen hat. Mhm. Also das möchte ich jetzt nicht so im Einzelnen auflisten. Das wird, glaube ich, zu langweilig. Ich bin der Gruppe, habe die Gruppe 2009 entdeckt durch ihren Arbeitskollegen und habe dann seitdem an den regelmäßigen Treffen teilgenommen. Und genau, ja.
Das heißt, du bist selbst hier aktiv und wie verläuft das? Also was gibt es für Neuigkeiten jetzt aus der Sicht von den Menschen, die jetzt ganz aktuell aktiv mit der Free Mumia Initiative arbeiten?
Ja, also erstmal, wir als Frankfurter Bündnis sind auch im bundesweiten Bündnis drin, was wiederum auch im internationalen Bündnis ist, weil Mumia-Unterstützer gibt es ja auf der ganzen Welt.
Mhm.
Zum Beispiel Mexiko und Haiti sind letztes Jahr sehr aktiv gewesen, aber auch Nürnberg und London immer wieder und also Großbritannien überhaupt. Und von den USA mal ganz gar nicht zu sprechen, da ist ja dann die Hauptarbeit überhaupt. Aber ja, also wir koordinieren uns zusammen mit den anderen Gruppen und machen teilweise auch, also was heißt teilweise, sehr viel sogar gemeinsam. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt überhaupt zum Mumia erzählen soll oder ob wir einfach voraussetzen, dass die meisten Leute wissen, wer er ist.
Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal zur Geschichte erzählen der 31-jährigen Haft. Mal einen kurzen Abriss geben. Mumia ist ja im Prinzip schon dreimal durch gouvernorale Anordnung zum Tode verurteilt worden und jedes Mal im letzten Moment durch Einsprüche von Seiten der Anwälte davor bewahrt worden. Es wird ihm die Aufnahme in Revisionsverfahren wird ihm verweigert. Vielleicht kannst du so ein paar Eckdaten aus diesen 31 Jahren, die jetzt die Anklage gegen ihn wegen Mordes läuft, mal darstellen. Kurz, wenn es geht. Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber trotzdem, wenn es geht.
Nee, überhaupt nicht. Wunderbar. Ich würde nur gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen als die Haftdauer von Mumia. Also Mumia ist zu einer Wahlveranstaltung von einem ultrarechten Politiker gegangen mit zwei weiteren Freunden im Alter von 14 Jahren und ist dort von Zivilpolizisten sowohl als auch von blau gekleideten, üblichen, uniformierten Polizisten so zusammengeschlagen worden, dass er von seiner Mutter nicht erkannt wurde im Krankenhaus. Einfach nur, weil sie von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, gegen einen Rassisten zu protestieren, der völlig friedlich verlief von drei harmlosen Jugendlichen. Und er sagte hinterher, er ist den Polizisten eigentlich sehr dankbar dafür, weil sie haben ihn direkt in die Black Panther Partei getreten. Also durch diese Gewalt, durch diesen Gewaltexzess hat er gedacht, das kann so nicht sein, ich trete in die Black Panther Partei ein. Und ich sage das deshalb, weil er seit seinem 14. Lebensjahr, seit diesem Eintritt in die Black Panther Partei, auch vom FBI lückenlos überwacht wurde. Also es gibt 900-seitige Akten seit dem Datum. Und das muss man wissen, sonst begreift man nicht, warum sie einen Journalisten versuchen auszuschalten, ihm einen Mord unterzujubeln, Beweise zu verbiegen, Zeugen unter Druck zu setzen, tatsächliche Beweise zu verlieren, also die für ihn sprechen würden. Und sonst kann man das nicht verstehen. Also,
wenn ich da gerade nochmal zwischenfragen darf, das war 1968, oder?
Genau, ja. Mhm.
Also so lange geht das schon um die Auseinandersetzung um Abu Jamal.
Genau. Also für jemanden, der jetzt so lange zurückdenkt, dann sind natürlich auch die Begriffe der sogenannten Rassentrennung und der damit mit einhergehenden Rassismus vertrauter. Und dann kann man verstehen, warum man dann einen 14-jährigen Jugendlichen überwachen muss. Ja, wie gesagt, ihm wurde dann ein Mord untergeschoben. Und zwar am 9. Dezember 81 wurde ein Polizist erschossen. Mumia ist dorthin gerannt zu dem Tatort, weil er sah, wie ein Polizist seinen Bruder verprügelte, mit einer Taschenlampe ihm schwer auf den Kopf schlug und wollte ihm zur Hilfe eilen. Und bevor er am Tatort ankam, wurde Mumia in die Lunge geschossen, blieb also mehrere Meter von dem Tatort entfernt, ohnmächtig am Boden liegen und kann dazu auch nichts weiter aussagen. Tatsache war, dass als er wieder aufwachte, er im Krankenhaus war, eine Notoperation bekommen hatte und er unter Mordanklage stand. Und ihm wurde der Mord des Polizisten, der während dieses Vorfalls, den Mumia nicht beschreiben kann, halt auch zu Tode kam, dem haben sie natürlich sofort Mumia in die Schuhe geschoben. Er wurde dann in dem Schnellverfahren im nächsten Jahr, 82, innerhalb von 3 Wochen nur zum Tode verurteilt. Und danach haben sie ihn erstmal verrotten lassen im Gefängnis und haben sich gar nicht weiter um ihn gekümmert. Erst als dann Aktivisten ihn aufgesucht haben, gesagt haben, hey, du warst so ein guter Journalist und du konntest so super Sachen beschreiben und zusammenfassen, willst du das nicht bei uns fürs Radio machen? Erst ab dem Moment plötzlich erinnerten sich die Richter wieder an Mumia und sagen, oh, wenn der plötzlich seine journalistische Arbeit wieder aufnimmt, dann bringen wir ihn doch lieber wieder um. Zack, kam das erste Todesurteil. Das kam dann durch eine riesen Protestwelle. 95 konnte das abgeschmettert werden. Das gleiche auch mit dem nächsten Todesurteil 99. Das konnte auch abgeschmettert werden. Du hast noch von dem dritten gesprochen. 2009 sah es tatsächlich so aus, als wollten sie ihn wieder umbringen. Das haben sie dann aber durch den großen Protest, bevor sie das überhaupt amtlich gemacht haben, dann wieder fallen lassen, weil sie gedacht haben, nee, die Leute achten noch zu sehr drauf, wir warten lieber noch ein paar Jahre und versuchen es dann nochmal heimlich, still und leise. Was dann natürlich nicht ging, weil es natürlich krasse Verfahrensbrüche gab und nicht jedes Gericht konnte sich dem verweigern. Sie mussten 2011 dann zustimmen, wirklich vom obersten Bundesgerichtshof, also diesmal auch unumstößlich, was ja 10 Jahre vorher schon mal ein Richter entschieden hatte, was sie aber umgeschmissen hatten. Es war ja nur ein niedrigeres Gericht.
Darf ich gerade nochmal fragen? Es war jetzt also nicht der oberste Gerichtshof von Pennsylvania, dem Bundesstaat der Amerikanischen, sondern tatsächlich der oberste Gerichtshof Supreme Court von den Vereinigten Staaten von Amerika.
Ganz genau, wirklich von den Vereinigten Staaten. Und der musste dann anerkennen, dass es Verfahrensbrüche gab. Sie haben sich allerdings nur auf so ganz minimalen Sachen, wie dass die Jury nicht richtig belehrt wurde und so weiter, aufgehalten. Die tatsächlich krassen Sachen, die in seinem Verfahren geschehen sind, die geben sie nicht zu. Aber aufgrund dessen, da mussten sie ein neues Verfahren einleiten. Das heißt, entweder Mumia hätte ein ganz neues Verfahren bekommen, was sie natürlich nicht wollten, weil jetzt sind mittlerweile so viele neue Sachen rausgekommen, also bis dato, dass Mumia auf jeden Fall hätte freigelassen werden müssen. Das wollten sie nicht. Also haben sie gesagt, wir begnügen uns mit der lebenslänglich statt Todesstrafe. Denn Todesstrafe hätten sie nicht mehr anstreben können, nur durch ein neues Verfahren, wenn er neu verurteilt worden wäre. Also wurde Mumia im Dezember 2011 dann in ein anderes Gefängnis verlegt. Und normalerweise kommen die Gefangenen dann in eine Administrativhaft. Das heißt, da müssen sie dann diese ganzen Akten umschreiben und ihren ganzen Tralawatsch machen. Und diese Administrativhaft haben sie aus reiner Schikane über 6 Wochen hingezogen. Also Mumia wurde erst am 27.01. wieder freigelassen, nachdem es Massenproteste mit Unterschriftenlisten und Anrufen und Protesten vorm Gefängnis und so weiter gab. Ja, wie ihr seht, ich verquatsche mich ganz schön. Ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen. Das Interessante daran ist natürlich, dass das ständig so weiterging. Mit den Verfahrensbrüchen gegen Mumia, nachdem er im Normalvollzug war, passierte erstmal lange gar nichts. In der dritten Augustwoche 2012, also in demselben Jahr, nachdem er dann im Normalvollzug kam, hat dann eine Richterin nochmal diese Entscheidung, die im Dezember 2011 gefällt wurde, richterlich bestätigen müssen. Sonst ist sie nicht legal rechtskräftig. Und das hat sie heimlich, still und leise getan, ohne Mumias Rechte zu gewährleisten, eigentlich hat er einen Anspruch darauf, informiert zu werden, dass der Fall neu verhandelt wird. Und sein Anwaltsteam hat das Recht, informiert zu werden. Beziehungsweise nicht das Recht, sondern sie haben die Pflicht, die zu informieren. Und sie haben Mumia informiert, allerdings unter seinem Namen, mit dem er geboren wurde, den er seit über 30 Jahren nicht benutzt hat oder schon seit seinem 14., 15. Lebensjahr nicht mehr benutzt hat und der auch im legalen Gebrauch nie benutzt wurde. Das war so ein Trick, um hintenrum diese Verurteilung ohne Widerspruch hinzubekommen. Und diese Richterin Demper hat also an seinen Namen, also nur unter seinem Namen aufgeführt, dass er jetzt zu dem und dem Zeitpunkt rechtskräftig verurteilt wird, zu lebenslänglich. Und nur weil jemand zufälligerweise einen anderen Fall recherchiert hat von der Human Rights Coalition, die hat es gesehen, die ist sofort zum Mumia hingefahren und wirklich in letzter Minute haben sie diesen Widerspruch eingereicht. Allerdings ging dieser Widerspruch an dieselbe fiese Richterin, die hat ihn also wieder abgeschmettert. Und ja, das war so der Stand für 2012. Als es jetzt im Juni 2013 dazu eine Gerichtsanhörung gab, weil Mumia geklagt hat, dass seine Rechte gebrochen wurden, mal wieder, wurde das diesmal vor drei anderen Richtern vorgetragen, in Philadelphia allerdings. Und das wurde abgeschmettert. Wenn man sich allerdings die Hintergründe von den Richtern anguckt, der eine war bei der Militärpolizei, eine andere Richterin war eine Republikanerin und die dritte Richterin, die versuchte gerade die nächsten 10 Jahre Wahlkampf zu gewinnen, weil die Richter halt immer gewählt werden, wenn sie auch hart durchgreifen. Mhm. Und dann weiß man im Endeffekt, warum sie auch Mumias Fall mal wieder abgeschmettert haben. Ja, und während dieser Anhörung hat Mumia eine zweite, also nicht nur, dass sie das abgeschmettert haben, ohne sich das genauer anzusehen, zu demselben Zeitpunkt wurde er mit 9 Schikanen überzogen. Er ist circa 2 Wochen lang vom Telefonat abgeschnitten worden. Also wie viele sicherlich wissen, spricht er jede Woche eine Kolumne auf bei Prison Radio, die dann auch übersetzt sich zum Beispiel in der Jungen Welt jede Woche Samstag wiederfindet. Und ihm wurden sämtliche Telefonate verboten und mehrere bereits genehmigte Besuche wurden verboten. Zum Beispiel der Besuch von seiner Literaturagentin oder von seinem Sohn. Die waren genehmigt und wurden plötzlich gestrichen. Aufgrund von großen Protesten ist das dann auch wieder gekippt worden. Also ab dem 13. Juli war er dann wieder in Normalbedingungen. Ja, so bis jetzt ungefähr. Also so ist der momentane Stand. Ja, ihr hattet noch gefragt, was wir so machen als Gruppe. Also abgesehen von Infoveranstaltungen und Film zeigen und Teilnahme an Demonstrationen mit Transparenten und so weiter, versuchen wir natürlich auch verschiedene Aktionen zu machen und haben zum Beispiel im Januar 2011 die Filmemacherin von dem Film Justice on Trial, Justiz auf dem Prüfstand, der sich auch um Mumia dreht, eingeladen. Das ist Johanna Fernandez, ist zur Rosa-Luxemburg-Konferenz da gewesen. Und im Jahr darauf hatten wir Dan Berger eingeladen, der zur Gefängnissituation allgemein gesprochen hat und verschiedene Berichte von Gefangenen mitgebracht hat aus dem Gefängnis, die zur Rosa-Luxemburg-Konferenz vorgestellt wurden. Da hat es auch eine kleine Rundreise gegeben, wo Mumia immer so ein Teil war, aber halt auch das Bild auf Gesamt-USA ein bisschen geworfen wurde und auf die verschiedenen Gefängnissituationen und die verschiedenen Bestrebungen, was man tun kann, weil es wie überall, wenn es ein Problem gibt, gibt es verschiedene Lösungsansätze und die wurden dort alle so ein bisschen dargestellt.
Zum aktuellen Stand gibt es jetzt sozusagen einen Film, der die letzten Monate öfters auch jetzt hier in der Bundesrepublik gelaufen ist, unter anderem auch hier in Frankfurt. Dieser Film heißt Mumia Long Distance
Revolutionary.
Genau. Und sein Sohn, also Jamal Hart, ist jetzt unterwegs in der Bundesrepublik, also wird jetzt am Montag in Berlin sein zu der Rosa-Luxemburg-Konferenz und wird dann am Dienstag auch hier in Frankfurt sein. Vielleicht kannst du noch mal zu der aktuellen Termin etwas noch dazu hinzufügen.
Ja, also ganz kurz zu dem Film. Der Film ist jetzt nicht von Mumias Sohn, da geht um Mumia. Genau. Im Februar 2012, letzten Jahres 2013 angelaufen und im Oktober 2013 in Deutschland. Den wird Jamal Hart in Berlin vorstellen. Hier bei uns wird es eine Diskussionsveranstaltung geben im Club Voltaire am 14.01. Um 20 Uhr wird er sich einfinden, Fragen beantworten, etwas über Mumia erzählen, etwas über seine eigene Gefängniszeit erzählen, weil er als Mumias Sohn auch kriminalisiert wurde mit einem untergeschobenen Verbrechen. Musste er 13 Jahre auch schon ins Gefängnis und ist jetzt erst seit Mitte 2011 wieder freigelassen worden. Und seitdem widmet er sich auch wieder der Solidaritätsarbeit für seinen Vater. Ja, er wird jetzt heute Abend abfliegen aus den USA und morgen, wenn alles gut geht, in den USA ist ja leider starker Schneesturm, dann hoffentlich morgen in Berlin eintreffen. Und ich habe die große Freude, ihn während der Tage begleiten zu dürfen. Und ja, wir werden dann gemeinsam nach Frankfurt zurückreisen und an einer Veranstaltung teilnehmen. An dieser Veranstaltung nehmen allerdings auch noch andere Gruppen teil aus Frankfurt. Das sind die Cuban Five, also die Unterstützergruppe für die Cuban Five und die Unterstützergruppe für Leonard Peltier, weitere Gefangene in den USA.
Genau, Toccata e.V. ist das.
Genau. Mhm.
Mhm. Es gibt ja noch andere Aktionen, und zwar gibt es auch in Heidelberg eine Kolumne, und es geht darum, der Mumia soll zurück nach Hause. Das ist so eigentlich ihre Parole. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz...
Ja.
Genau.
Es läuft auf eine Initiative der USA hinaus. Es gibt eine neue Unterschriftenaktion, weil Mumia, also bis auf die wahnsinnigen Vorfälle, dass jetzt die erpressten Zeugen jetzt doch die Wahrheit aussagen. Es gibt eigentlich fast keine legale Möglichkeit mehr, Mumia aus dem Gefängnis zu bekommen. Also versuchen wir es mit einer Petition. Die wurde in den USA gestartet und die soll jetzt um Mumias Geburtstag dieses Jahr im April 2014 in der Zeitung erscheinen. Und das bringmumiahome.de, das ist die deutsche Webseite dazu, um das auf Deutsch zu bewerben. Das läuft auf eine Petition allerdings aus den USA hinaus. Man kommt also wird dort weiter verlinkt zu einer anderen Petition, die man sowohl im Internet unterschreiben kann, wenn man das möchte, und wenn jetzt alle Leute Angst vor NSA-Ausspitzelung haben, kann man die auch auf Papier unterzeichnen, und die wird dort in Heidelberg gesammelt.
Genau. Ja, ich werde jetzt gleich auch nochmal die ganzen Webseiten benennen. Nils hat noch eine kleine.
Ja, also vielleicht nochmal eine politische Bewertung von deiner Seite zur Situation in den USA. Also man hat ja vor etlichen Jahren, vor 5 Jahren war es jetzt, den ersten sogenannten schwarzen Präsidenten in Amerika gewählt. Mhm. Und die Situation, die Menschenrechtssituation für viele Schwarze oder Menschen mit dunkler Hautfarbe, sagen wir es so, in den USA, hat sich ja seit den 60er Jahren verbessert. Wie ist denn diese Auseinandersetzung um Mumia, dass da also immer noch so dran festgehalten wird an diesem Prozess und dass man nicht eingestehen kann, dass dort Fehler passiert sind? Wie ist das politisch zu bewerten? Ist das dann doch nicht so, wie uns oftmals Glauben gemacht werden soll, dass also die Gleichberechtigung in den USA zwischen den unterschiedlichen Rassen stattgefunden hat oder immer noch stattfindet? Weil das sind ja Zeit, ist ja ein Verhältnis wie, also gerade Mandela ist ja jetzt gestorben, der hat ja auch so lange eingesessen und hat sich gegen Apartheid eingesetzt. Wie ist das in von uns aus hier gesehen in Deutschland? Können wir uns das in der Form gar nicht so vorstellen? Wie ist da die Situation politisch zu bewerten?
Also das kann man sich wirklich von hier aus sicherlich nicht vorstellen. Das kann ich auch leider nicht in 2 Sätzen beantworten. Tatsache ist, dass wir überhaupt nicht sehen, dass sich die Situation der Schwarzen tatsächlich geändert hat in den USA. Es gab am Anfang der 60er Jahre, wo es so große Unruhen gab, Versuche von Präsidentenseite aus, das so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche zu machen. Also es wurden ein paar Verbesserungen eingeführt. Die offizielle sogenannte Rassentrennung wurde abgeschafft und es wurden einige Verbesserungen eingeführt. Gleichzeitig wurden aber auch die Verschärfung des Gefängnissystems und die Stigmatisierung von Afroamerikanern sofort mit durchgeprügelt, und die zieht sich durch weite Kreise. Es gab dann viele andere Versuche, weiter zu kriminalisieren. Gerade in revolutionäre Bewegungen wurden dann Leute vom Staat eingeschmuggelt, die Drogen mit in die Kreise brachten, um die von innen heraus durch Drogenprobleme zu zerschlagen. Und dann wurde gezielt ab den 70er Jahren der sogenannte Krieg gegen Drogen geführt. Und das heißt, dass einfach wahnsinnig viele Leute verhaftet werden. Also seit den 70er Jahren sind doch die Gefangenenzahlen in den USA explodiert. Man hat also von den ungefähr 470.000 Gefangenen, die es damals gab, mittlerweile fast 2,5 Millionen Gefangene erreicht.
Und plus wie viele davon 4,2
Millionen Gefangene, die in Freigangssystem oder mit Fußfesseln oder Auflagepflichten sind. Also wir sind bei 6,7 Millionen Gefangenen in den USA.
Und wie viele davon sind schwarz?
Es sind ungefähr 30-40%. Das variiert. Jeder 31. Gefangene der USA ist unter direkter Kontrolle der Justiz und der Großteil davon sind US-Amerikaner, die mit dunkler Hautfarbe, sogenannte Latinos, Latinas. Die Urbevölkerung der USA ist auch sehr stark betroffen, aber am häufigsten betroffen sind wirklich sogenannte Schwarze.
Ja, das ist, da muss man erstmal verdauen. Diese ganzen Informationen. Also ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir diese ausführliche Information, Gabs. Ich wünsche dir auf jeden Fall die nächsten Tage, wunderschöne Tage mit Herr Hart, dass ihr da so viel wie möglich an Informationen auch an Gäste und Interessierte weitergibt. Vielen Dank erstmal. Ja, und ich werde gleich mit Nils noch einige Webseiten benennen, wo man auch Informationen über all diese Sachen, die du gerade auch angesprochen hast, wiederfinden kann. Vielen Dank, Gabs. Alles Gute wünsche ich dir.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Nochmal von mir. Tschüss.
Bis dahin. Ciao. Ja, das war jetzt erstmal ein kurzer Überblick über den aktuellen Zustand für Freiheit vor Mumia Abu Jamal und die aktuellen Termine. Für euch nochmal, das ist das nächste Termin, was jetzt stattfinden wird, ist erstmal am Dienstag, den 14. Januar, also den kommenden Dienstag um 20 Uhr im Club Voltaire. Und zwar geht es um Free Mumia, Free the Cubian Five und Free Leonard Peltier. Und dazu wird es natürlich auch den Sohn beziehungsweise eine Diskussionsrunde mit ihm geben. Erstmal im Zusammenhang mit dem Film Mumia Long Distance Revolutionary. Ja, das jetzt erstmal dazu. Ihr könnt natürlich auf freiheit-für-mumia.de alle Termine auch finden. Es gibt natürlich auch andere Plattformen, wo man einiges findet, aber ich denke, in allen Suchmaschinen, wo ihr das eingibt, könnt ihr auf diese Seiten nochmal zugreifen.
Ja. Ja, und bei uns geht es jetzt eigentlich weiter mit einem ähnlichen Thema. Ihr erinnert euch, wir hatten schon mehrmals über die Vorkommnisse in Dessau gesprochen, um Uri Jalloh, der im Polizeigewahrsam verbrannt ist. Da gab es ja und gibt es immer noch Unterstützer, die Aufklärung fordern. Und da ist, kann man zum einen sagen, dass unsere rasende Reporterin, die Etta, sich momentan in Dessau-Leipzig aufhält und nächste Woche da ein paar Interviews mitbringt, die sie geführt hat oder noch führen wird. Und da werden wir also dann das ist der 15.8., nächste Woche Mittwoch, beim ABS-Magazin nochmal ein Stückchen weiter einsteigen. Genau. Aber wir haben bei Freien Radionetz einen Beitrag gefunden von Radio Flora und der beschäftigt sich mit der Demo, die gestern stattgefunden hat, und da wollen wir euch jetzt einmal ein bisschen reinhören lassen, also Radio Flora, und da geht es um die Demo, die gestern stattgefunden hat, um dafür zu sorgen, dass das Verfahren gegen Uri Jallas Tod weitergeführt wird und dort Klarheit reingebracht wird. Und wir lassen uns jetzt einfach mal erzählen, was da im Einzelnen los war. Wenn ich jetzt hier die Aufnahme, die ich vorbereitet habe, auch starten kann. Und wir sind gleich soweit. Ich glaube, der Technikgott ist uns günstig gewogen.
Wir kommen jetzt zu unserem letzten Gespräch.
Sehr gut, und es läuft.
Wir sind jetzt in Dessau mit Nadine von der Initiative Uri Jalloh verbunden. Erstmal einen wunderschönen guten Abend.
Hallo, guten Abend aus Dessau.
Heute fand hier eine Demonstration statt. Uri Jalloh, das war Mord. Du hattest eben schon kurz gesagt, die Demo ist, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende. Magst du vielleicht kurz mal was zur Demo sagen, wie viele Leute da waren, wie die Demo so verlaufen ist? Gab es Stress mit der Polizei und?
Also es war eine sehr, sehr, sehr schöne, sehr starke Demonstration. Es sind ungefähr 600 Leute gekommen aus ganz Deutschland mit verschiedenen Bussen von überall her angereist. Und ja, die Polizei hat sich eigentlich von Anfang an zurückgehalten und ja, war eigentlich mit recht wenig Leuten hier im Einsatz.
Hm.
Ja, es war friedlich bisher und es war eine sehr, sehr kräftige und sehr starke Demonstration.
Im Hintergrund höre ich ja noch, hören wir ja so ein bisschen Musik. Ich glaube, ihr geht jetzt, die Demo läuft jetzt aus.
Genau, wir gehen gerade zum Bahnhof.
Bahnhof und soweit ich das mitbekommen habe, hat die Demonstration ja insgesamt, sollte ja ursprünglich um 14 Uhr beginnen, um 15 Uhr, also ihr habt bald 4 Stunden demonstriert. Ihr habt das ja unter das Motto gestellt, Giorgio Giallo, das war Mord. Kannst du in einigen Sätzen nochmal sagen, warum ihr davon ausgeht, dass es Mord war?
Uri Giallo ist hier am 7.1.2005 in der Polizeizelle in der Wolfgangstraße verbrannt. Und die Staatsanwaltschaft und die Ermittler haben von Anfang an behauptet, er hätte sich umgebracht. Obwohl das eine Unglaublichkeit ist, dass sich jemand, der sich auf einer feuerfesten Matratze befindet, an Händen und Füßen angekettet ist, einfach nicht selbst anzünden kann. Zumal er vorher von Beamten durchsucht wurde nach Feuerzeug und so weiter. 3 Tage später ist dann auch ein Feuerzeug aufgetaucht und wie sich in den Gerichtsverfahren jetzt herausgestellt hat, war in diesem Feuerzeug nichts, was von Uri Giallos Kleidung oder auf der Matratze, auf der er gelegen hat, gefunden worden. Und wir haben 2 Prozesse geführt in Dessau und in Magdeburg am Landgericht. Es ging niemals darum, dass ihn jemand getötet haben könnte, sondern es ging immer um das Fehlverhalten des Dienstgruppenleiters, der Fehler gemacht hatte, weil er sich schnell genug vom DGL-Bereich zum Keller begeben hatte, als der Brand ausgebrochen war. Ja, und wir kämpfen einfach dafür, dass all diese Beweise, die vertuscht wurden, all diese Lügen, die erzählt wurden, dass das aufgeklärt wird, wer Uri Giallo umgebracht hat und was in dieser Zelle passiert ist. Mhm. Und deswegen gehen wir jedes Jahr hier auf die Straße und deswegen kämpfen wir vor Gerichten. Und wir versuchen einfach dagegen anzukämpfen, gegen die Lügen und die Geschichten, die uns erzählt werden hier.
Also da fallen mir jetzt 2 Sachen zu aus. Einmal, du sagtest, er ist damals im Polizeirevier auf einer Zelle verbrannt. Er war ja nicht der einzige Tote, sondern es gab ja noch 2 weitere, die in den letzten 10 Jahren halt verstorben sind in Dessau und im Knast.
Genau.
Da
kann ich kurz was zu sagen.
Ja, bitte.
Also im Jahr 1997 ist ein Mensch gefangen genommen worden, in das gleiche Revier gebracht worden und lag einige Stunden später mit schwerstinnerlichen Verletzungen ein paar Häuser weiter, auch in der Wolfgangstraße. Auch dort wurde nicht genau geklärt, woran er gestorben ist. Und vieles deutet darauf hin, dass er in diesem Polizeirevier misshandelt wurde und zu Tode geprügelt wurde. Dann gibt es Mario Bichtemann, der 2002 verhaftet wurde, der stark alkoholisiert war und im Stadtgebiet Dessau aufgegriffen wurde von der Polizei. Der lag dann ungefähr 12 Stunden später mit einem Schädelbasisbruch in der gleichen Zelle wie Uri Giallo. Auch dort gab es Ermittlungen. Es gab den gleichen Dienstgruppenleiter, der im Einsatz war. Es gab die gleichen Beamten, die unter ihm Dienst geleistet hatten. Und ja, auch dort wurde ermittelt. Aber die Ermittlungen haben nicht eindeutig ergeben, was da eigentlich passiert sein muss in dieser Zelle.
Genau.
Und da gab es aber keine Leute, die da irgendwie hinterher waren und gefragt haben oder sich da reingehangen haben. Also wenn wir den Mord an Uri Giallo aufklären, wird sicherlich auch wird zur Sprache kommen, was mit Hans-Jürgen Rose und mit Mario Bichtemann passiert ist.
Das heißt also, das mit Giorgio Giallo passierte ja vor 9 Jahren, also 2005. Hinzu kam ja auch nur noch, dass Menschen, die solidarisch waren, wie Mukhtar Bar, ja auch sozusagen mit Repression verfolgt worden sind. Also die sozusagen auch, also Mukhtar Bar war, glaube ich, ein guter Freund von Giorgio Giallo, dass die also sozusagen auch mit Repressionen überhäuft worden sind, weil sie eben Öffentlichkeit machten und teilweise wurde ihnen, glaube ich, auch die ökonomische Grundlage. Aber Mukhtar Bar hatte einen Ja, Telecafé, und das musste er, glaube ich, auflösen, weil die Behörden
natürlich. Das Telecafé, das existiert noch, aber es wurde eben durch die Stadt Dessau die Ladenlizenz entzogen. Hm. Es wurden eben diverse Anzeigen angehangen, es wurden 2 Razzien durchgeführt in diesem Laden und auch in der Wohnung von Mokhtar in Dessau, wo die Polizei rechtswidrig in die Wohnung und auch in den Laden gegangen ist. Die Leute dort im Laden mussten sich nackt ausziehen, wurden von der Polizei misshandelt. Und Mokhtar hat auch einen Prozess gegen diesen Einsatz geführt und dass es halt unrechtmäßig war, was davor, also vor sich gegangen ist. Diesen Prozess hat er auch gewonnen. Allerdings seit dem 7.1.2012, seitdem hier die Demonstration in Gedenken an Uri Jalloh von der Polizei angegriffen wurde, ist es so, dass ganz viel Anzeigen sich gezielt auf die Mitglieder und Unterstützer und Aktivisten der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh richten. Also wir werden mit Anzeigen überhäuft von der Polizei in Dessau und von der Polizei in Magdeburg. Und diese Anzeigen beziehen sich auf Demonstrationen und Mahnwachen, die alle mit dem Uri Jalloh Gerichtsverfahren zu tun hatten. Und ja, mit diesen Prozessen haben wir jetzt zu kämpfen in Dessau und in Magdeburg. Hm. Und ja, also das ist das, was gerade läuft. Und es wäre schön, wenn viele Leute kommen und uns unterstützen auf den Gerichtsverhandlungen und ja einfach ihre Solidarität zeigen.
Also soweit ich weiß, läuft der Prozess immer noch vor dem Landgericht in Magdeburg, ne? Ist das richtig? Nee, der ist zu Ende.
Der ist zu Ende, genau. Der Prozess in Magdeburg, der ist letztes Jahr im Dezember zu Ende gegangen. Daraufhin sind alle drei, also die Nebenklagevertretung, der Staatsanwalt und die Verteidigung sind in Revision gegangen. Es gab noch kein Urteil vom BGH selbst, aber der Bundesanwalt hat sich geäußert, vor einer Woche ungefähr, oder 2 Wochen jetzt. Er hat gemeint, dass Andreas Schubert hätte wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge schuldig gesprochen werden müssen und nicht wegen fahrlässiger Tötung, so wie das Landgericht Magdeburg das getan hat. Also er wurde verurteilt wegen fahrlässiger Tötung, weil er den Richtervorbehalt, der zwingend notwendig ist, wenn jemand in eine Polizeizelle eingesperrt wird oder in Gewahrsam genommen wird, muss ein Richter verständigt werden. Und das haben sie bei Uri Jalloh nicht gemacht. Und im Verfahren stellte sich heraus, dass sie das die letzten 20 Jahre nicht gemacht hatten. Und daraufhin hat das Landgericht Magdeburg gemeint, okay, wenn er das halt die ganze Zeit so gehandhabt hat, dann ist es ihm nicht zu Last gelegen, dass er das bei Uri Jalloh auch so gemacht hat. Aber der Generalbundesanwalt und auch die Staatsanwaltschaft in Naumburg haben sich den Revisionsbegründungen von den Nebenklägern, also von der Seite der Familie und auch der Staatsanwalt ist angeschlossen, ihn zu verurteilen, weil er das hätte wissen müssen. Na, als Dienstgruppenleiter, als herausragender Polizist hast du sowas einfach zu wissen und da kann man sich auch nicht ausreden, man hat es immer so gemacht. Wir haben ganz klar gesagt in dieser Urteils- oder in der Revisionsbegründung, er hätte sich informieren müssen, er hätte in Gesetzesbücher gucken müssen. Es kann nicht sein, dass jemand, der hat eine Funktion in der Polizei innehat, die halt einem Dienstgruppenleiter entspricht, dass der nicht weiß, dass man einen Richtervorbehalt einzuholen hat. Und so wird es wahrscheinlich zum neuen Prozess kommen, der sich wiederum gegen Andreas Schubert richtet.
Auf jeden Fall ist dann wichtig, das weiter zu verfolgen, weiter auf solche Demonstrationen zu gehen. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, weil die Sendung gleich ausläuft. Magst du vielleicht zum Schluss noch sagen, wie sich Menschen informieren können? Vielleicht habt ihr irgendwie eine Homepage oder sowas?
Genau, wir haben eine Homepage, Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Das ist eine WordPress-Seite, da kann man sich informieren. Und ja, es gibt viele Videos, Pressemitteilungen, einen ganzen Pressespiegel, auch zu den Ergebnissen des Brandgutachtens und Stellungnahmen der Initiative. Und ja, ansonsten rufe ich alle Leute auf, zu den Prozessen zu kommen, Infoveranstaltungen zu machen und ja, einfach kreativ sein in der Unterstützung.
Okay.
Unserer Forderung.
Ich bedanke mich, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, danke auch. Tschüss.
Hier ist das ABS-Magazin heute am 8. Januar 2014 und im Studio für euch sind heute die Dada
und der Nils.
Ja, und unser Themenschwerpunkt, habt ihr ja schon gemerkt, ist in diesen ersten Sendung in diesem Jahr der Kampf gegen Rassismus und auch gegen Faschismus.
Ja.
Das eine bedingt das andere. meistens. Und ja. Ja, das zieht sich halt so wie ein roter Faden durch. Und es ist wichtig für, aus unserer Sicht, sich über die Situation in international, aber auch bei uns zu Hause mit Rassismus auseinanderzusetzen.
Und bewusst zu machen, eigentlich Tatsache ist. Also es gibt jetzt einige, ich will gar nicht dieses NSU-Prozess irgendwie anprangern oder erwähnen. Das ist jetzt ein Thema, da könnte man noch stundenlang reden. Aber wir haben heute auch natürlich zu dem Todestag von Uri Jalloh jetzt mal dieses Thema angeklopft. Und es ist schon eine schwierige Sache. Also wenn man sich überlegt, dass jetzt auch in, wir gehen jetzt mal wieder übersee nach USA, dass es dort Hungerstreik gibt in den Gefängnissen, weil die Gefangenen sich völligst unberechtigt dort behandelt fühlen, denen wird Isolationshaft angebahnt, die kriegen kein Essen, dürfen keinen Besuch bekommen, die Telefonate werden abgezweckt. Also die Bedingungen im Allgemeinen für Gefangene in USA ist also eine miserable Geschichte. Ich will jetzt nicht das vergleichen mit der Bundesrepublik, aber ich denke, dass hier die Ansätze vielleicht nicht in den Gefängnissen stattfindet, aber außerhalb.
Innerhalb der Gesellschaft. Also denken wir nur an das Stichwort Racial Profiling, das also auch im letzten Jahr 2013 hier in der Bundesrepublik an die Öffentlichkeit getragen wurde, dass es also verstärkte Kontrollen von Mitbürgern oder Mitmenschen gibt, die nicht die astreine Hautfarbe haben, die dann also ins Raster kommen und egal, ob es einen Verdacht gibt oder nicht, sie kontrolliert werden, ob in der S-Bahn oder von Polizei. Und schauen wir ins Schanzenviertel nach Hamburg. Da hat die Polizei jetzt ein besonderes Gebiet ausgerufen, wo Leute ohne größere Grund untersucht werden dürfen. Auch da ist, wenn einmal nicht ins Bild passt, also es geht nicht nur um Rassismus, sondern es geht auch um Ausgrenzung gegen andere, Andersdenkende. Und ja, und diesem Topic haben wir eigentlich auch versucht, diese Sendung heute zu widmen.
Und zu füllen.
Und ja, und das bleibt eigentlich nicht aus, dass wir noch zu einem Thema kommen, was leider auch in diesen Dunstkreis gehört. Es gibt in Magdeburg seit etlichen Jahren einen großen Nazi-Aufmarsch.
Genau.
Und der soll dieses Jahr auch wieder stattfinden.
Und zwar geht's um das Jubiläum am 18. Januar um die Bombardierung von Magdeburg.
Ja. Und das wird von den Rechtsradikalen oder von den Nazis, Neonazis oder von den Faschisten immer noch so als gefeiert oder zelebriert. Also das
ein Gedenktag.
Ein Gedenktag, ja, den uns die Nazis und Hitler und seine Gefolgsleute eingebracht haben,
genau.
Da sie uns diesen Krieg angefangen haben. Und
genau.
Das wird von denen immer noch zelebriert. Und auch da gibt es viel Widerstand. Und auch dazu hat Radio Flora aus Hannover,
genau.
Die da auch sehr umtriebig sind, die Kollegen, auch wieder Wolfgang Letto einen Beitrag gemacht, den wir euch nun vorspielen wollen und der geht so circa 9 Minuten.
Genau, ungefähr.
Und ja, hört ihr euch einfach mal an.
Ja, wir schauen einfach mal, wie viel da uns noch Zeit am Ende bleibt, damit wir uns nochmal von euch verabschieden. Wir sagen jetzt erstmal, also es geht um den Aufmarsch am 18. Januar diesen Jahres in Magdeburg und dazu jetzt von Radio Flora aus Hannover, auch einem nicht kommerziellen freien Radio, sich um diese Themen beschäftigt.
Man kann vielleicht noch dazu sagen, es hat ja immer den Eindruck, dass also das sowas wie so ein ostdeutscher Gendefekt ist, dass es da so viel Nazis gibt. Aber Tatsache ist, dass in den nach der Wende, gleich noch bevor die DDR sich aufgelöst hat, die rechte Szene aus dem Westen in Osten gepilgert ist und das Machtvakuum dort ausgenutzt hat,
genau.
Und dort eine Saat gelegt hat, die in den letzten 20 Jahren immer wieder aufblüht und aufgeht. Und ja, wir machen jetzt einfach hier weiter, weil mit dem Beitrag, also nicht, dass ihr denkt, das ist nur ein ostdeutsches Phänomen, das ist sozusagen die Ausprägung eines gesamtdeutschen Phänomens, dass der Faschismus und der Neofaschismus immer wieder versucht, sich Bahn zu brechen. Also hier geht's los mit Radio Flora.
Jetzt nochmal mit Martin zusammen kämpfen. Hörst du mich?
Ja, jetzt höre ich dich.
Gut, das war ein kleines technische Störung. Wir wollen über den Nazi-Aufmarsch in Magdeburg sprechen am 18. Januar. Der findet ja jedes Jahr statt. Vielleicht magst du als erstes mal kurz sagen, Warum rotten sich da die Nazis immer im Januar da zusammen?
Ja, wie gesagt, den Nazi-Aufmarsch gibt es seit 1998. Angefangen hat das mit einer kleinen Meute von 8 Nazis. Hintergrund des Nazi-Aufmarsches ist halt die Bombardierung von Magdeburg während des Zweiten Weltkriegs am 16. Januar 1945. Und genau dieser Tag ist halt für die Nazis ja der Ausgangspunkt für ihre Demonstration, um dort ihre geschichtsverfälschenden Positionen auf die Straße zu tragen und eben Deutschland als Opfer in dem Sinne darzustellen. Das ist so der Hintergrund. Wie gesagt, mittlerweile hat sich das Ganze so ein bisschen verbreitert, vergrößert, dass wir schon Aufmärsche hatten mit über 1200 Nazis. Ja, wie gesagt, das ist halt für die so ein, neben Dresden gibt es ja nun nicht mehr, aber halt schon so ein Zeichen ihrer eigenen Stärke, die sie halt denn da demonstrieren wollen.
Bevor wir jetzt auf die, das findet ja am 18. Januar statt, dieser Nazi-Aufmarsch. Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, wieso der narzisstische Alltag von Nazis in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt ist, also wie das da mit den Übergriffen aussieht?
Also wie gesagt, dieser Nazi-Aufmarsch ist letztlich für uns immer nur so ein Tag im Jahr, letztlich auch für die Nazis sicherlich auch ein Höhepunkt, für uns eher weniger, weil in Magdeburg und allgemein in Sachsen-Anhalt wir tagtäglich mit faschistischer und rassistischer Gewalt konfrontiert sind. Wie gesagt, um aktuelles Beispiel zu nehmen, wurde der Infoladen zum Beispiel bei uns in Magdeburg Stadtfeld wiederholt Ziel von faschistischen Angriffen. Darüber hinaus gibt es ja fast täglich, jeden dritten Tag, Übergriffe auf Migranten, auf Linke oder auf Obdachlose. Wie gesagt, der Höhepunkt der faschistischen Gewalt stellte eben letztlich die Entführung eines Antifas aus Burg dar, der halt nach der Demo dort in Burg am Abend entführt wurde, in ein Waldstück gefahren wurde, dort geschlagen wurde und halt auch, um eben noch weitere Informationen über linke Zusammenhänge eben zu bekommen. Das war letztlich so der Höhepunkt.
Das ist natürlich was nicht alle Tage passiert, so eine Entführung von einem Antifaschisten. Ihr hattet in euren Ankündigungen geschrieben, dass dieser Nazi-Aufmarsch bisher noch nicht verhindert werden konnte. Hängt auch damit zusammen, dass Staat und Nazis sozusagen Hand in Hand arbeiten. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen genauer machen?
Ja, wie du das eben so schön gesagt hast, ist der Nazi-Aufmarsch immer für uns ein ganz prägnantes Beispiel, wo man ganz offensichtlich sieht, dass Staat, die Bullen und halt eben auch Nazis sehr eng zusammenarbeiten. Wie gesagt, es sind meistens auch mehr Bullen da. Das heißt, man kann auch letztlich von einem riesengroßen Bullen- und Nazi-Aufmarsch eigentlich reden. Und das hat sich erst, wie gesagt, mit der zunehmenden Größe der Nazi-Demonstration eben auch so entwickelt. Und für uns macht sich das eben halt ganz konkret daran deutlich, dass während da, wie gesagt, die 1000 Faschisten durch die Straßen marschieren, die Polizei versucht, eben die Straße mit allen Mitteln frei zu räumen, frei zu prügeln. Das zum einen, das Ganze wird begleitet eben von einer städtischen Politik hier, die darauf setzt, eben möglichst wenig Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, möglichst wenig bekannt zu geben, wo sich Nazis treffen, wie die mögliche Route aussehen kann. So gibt es auch derzeit wieder mindestens 7 Anmeldungen der Faschisten, um eben möglichst viele Optionen offen zu halten. Das wird dann auch seitens der Polizei sehr spontan entschieden. Zumindest bekommt man es dann meistens oft erst an dem Tag selber mit, wo die Nazis laufen. Und das ist letztlich immer davon abhängig, wie das Kräfteverhältnis auch, also auch unser Kräfteverhältnis in den jeweiligen Stadtteilen ist. Dann ist es so, dass die Nazis eben ihre faschistische Propaganda auf den Straßen verbreiten und die Polizei aktiv Linke angreift, wie gesagt. Vor 2 Jahren gab es eben diesen Höhepunkt im sozialen Zentrum in Magdeburg, wo halt die Polizei nach den Gegenprotesten zu dem Nazi-Aufmarsch eine breite Masse, eine größere Masse zurückbegleitet hat zum Infoladen. Dort angekommen hat die Polizei sofort angefangen, da reinzuknüppeln, wollte in den Laden. Das stieß allerdings auf Gegenwehr. Und im letzten Jahr war es so, dass die Polizei es den Nazis ermöglicht hat, kurz vor dem Libertären Zentrum in Salbke eine Kundgebung abzuhalten. Die Polizei ist sehr martialisch aufgetreten, stand da bereits schon mit Kettensäge und so weiter vor die Tür, eben um ein deutliches Zeichen zu setzen, sollte jetzt hier Protest erfolgen, dann werden wir reinkommen und diesen Widerstand eben zerschlagen mit allen Mitteln. Das ist hier in Magdeburg, wie gesagt, ganz deutlich. Und ein anderes Beispiel ist eben, wie gesagt, diese Burgdemo, die am 2. November war, wo während der Demonstration die Polizei versucht hat, mit allen Mitteln sowohl die Demo-Teilnehmer als auch die Veranstalter in irgendeiner Form zu kriminalisieren. Schon an dem Tag waren Nazis auch in Burg unterwegs und am Abend war eben diese Entführung. Und das sind für uns so ganz konkrete Beispiele, an denen wir das ja förmlich aufs Tablett serviert bekommen, dass Nazis und die Bullen da zusammenarbeiten und Hand in Hand agieren.
Ja. Das war ein Beitrag von Radio Flora aus Hannover und wer das gerne nochmal nachhören möchte, der kann das tun unter freieradios.net in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und dann könnt ihr dort auch noch andere Beiträge von anderen freien Radios, so wie wir hier bei Radio X aus der ganzen Bundesrepublik hören. Es sind sehr hörenswerte, interessante Themen dabei.
Natürlich auch auf unserer ABS Magazin Webseite könnt ihr natürlich auch jederzeit die Sendung, die ihr jetzt verpasst habt oder an irgendeinem Mittwoch nicht gehört habt, einfach eingeben und nochmal nachhören. Ja, die Zeit rennt uns weg.
Wir haben noch einen letzten Song für euch, mit dem wir diese Sendung ausklingen lassen wollen. Und nächste Woche geht es dann weiter, also am 15. Das ist wie immer mittwochs in der Zeit von 16
bis 17.
Ja, ich bin doch der Märchenonkel hier und da ist immer der Zeitpunkt von der Märchensendung, sage ich jetzt auch gerade nochmal, jeden dritten Montag im Monat, Zeit von 12 bis 13 Uhr. Und da kommt immer dieses 12 Uhr her, weil ich das schon so lange mache. Aber die nächste Sendung, 15.01. 16 bis 17 Uhr, ABS Magazin, genau. Dann mit Etta und wahrscheinlich mir. Und Etta bringt dann nochmal Interviews und
Berichte aus Dessau von gestern, von der Demonstration. Darüber wird sie dann nochmal explizit berichten, wie es abgelaufen
und
ist.
Und wir werden an Babsam nächste Woche auch hier haben. Das ist eine Band, die bei vielen Demos auftritt und was es damit auf sich hat, das müsst ihr einfach warten bis nächste Woche Mittwoch. Und Wir verabschieden uns. Dada.
Ja, Nils, ich danke dir nochmal.
Ich danke dir für die schöne Stunde.
Und hoffe, dass es euch gefallen hat da draußen. Es war schon wieder alles kurz. Am liebsten hätten wir 2 Stunden, um hier über alle Themen berichten zu dürfen.
Aber wir sind ja wöchentlich da und wir grüßen alle Zuhörer, namentlich den Tim und den Uwe, von dem ich weiß, dass sie vielleicht heute zuhören. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Und jetzt, Frau Kapellmeister.
Bis dahin. Ciao.